Herzlich willkommen zur neuen Folge der Podcast-Reihe des Dietz Verlags. Jalla Deutschland, wir müssen reden. Gastgeberin Suat Lamrobal ist Beamtin in der Ausländerbehörde, Dozentin für interkulturelle Kompetenz und Autorin des Buches Jalla Deutschland, wir müssen reden. Im Podcast spricht sie mit ihren Gästen über Integration, Migration und Rassismus in Deutschland und zeigt, wie es besser gehen könnte. Heute mit der CDU-Politikerin Serap Güler. Sie ist Bundestagsabgeordnete aus Köln und Mitglied des CDU-Bundesvorstands. Zuvor war sie Staatssekretärin für Integration im NRW-Familienministerium und als Landtagsabgeordnete unter anderem Fraktionssprecherin für den Arbeitskreis Integration. Viel Spaß beim Zuhören!
So, herzlich willkommen an alle Hörerinnen da draußen zu einer neuen Folge Jalla Deutschland, wir müssen reden, der Podcast rund um die Themen Rassismus, Diskriminierung und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr freue, Serap Güler. Serap Güler ist eine deutsche Politikerin. Seit 2021 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 2017 bis 2021 war sie Staatssekretärin für Integration im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Ich erinnere mich an diese Zeit sehr gerne zurück in ihrer Funktion als Staatssekretärin und verbinde diese Zeit mit sehr sinnvoller und nachhaltiger Migrationspolitik, das muss ich einfach sagen, geprägt von Nähe zu Menschen und authentischer Handlungsweise. Liebe Serap, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast.
Ja, liebe Frau, danke. Ich mich auch. Und schön, dass du das machst und schön, dass ich bei deinem Podcast mitmachen darf.
Ja, ich habe mir vorab tatsächlich viele Gedanken gemacht, wenig Zeit, viele Fragen. Was könnte mich interessieren, aber was könnte auch die Hörerinnen und Hörer da draußen interessieren? Und ich dachte mir, wir starten vielleicht jetzt allererstes mit der Frage, was war der Moment, an dem du für dich entschieden hast, politisch aktiv zu werden? Gab es diesen Moment?
Ich glaube gar nicht, dass es diesen Moment gab, ehrlicherweise. Ich bin da ja mehr oder weniger so ein bisschen, ja, zufällig ist es jetzt auch nicht richtig, aber reingerutscht wegen eigener Erfahrungen auch. Ich komme jetzt aus einem recht unpolitischen Haushalt. Meine Eltern haben sich jetzt nicht großartig für deutsche Politik interessiert. In der Schule hatte ich zwar Politik, aber das wurde nicht so vermittelt, dass mich das jetzt großartig mit Interesse füllt. Und ich habe gerne, als ich Landtagsabgeordnete noch war, den Besuchergruppen, den Schülern, immer die Geschichte erzählt, dass ich auch mit der 7. Klasse meiner Schule mal im Landtag zu Besuch war und oben auf der Besuchertribüne saß und mir in dem Moment eigentlich nur gedacht habe, boah, ist das langweilig, hier möchtest du nie sitzen. Also insofern, das war wirklich nie vorprogrammiert. Aber während der Uni habe ich mich ganz intensiv mit dem Thema Integrationspolitik befasst. Ich habe meine Magisterarbeit auch über dieses Thema dann letztendlich geschrieben. Also Integrationspolitik in Deutschland aus medialer und politischer Sicht. Und wie bin ich dazu gekommen? Das hatte vor allem den Hintergrund, dass Anfang der Nullerjahre, wir erinnern uns, das Thema Ehrenmorde und Zwangsehen die politische Debatte, die mediale Debatte sehr eingenommen haben. Und dann auf einmal Menschen, die mich lange kannten, ob jetzt Kommilitonen oder Arbeitskollegen, gefragt haben, so kurz vor den Sommerferien, vor dem Türkei-Urlaub, ob mir denn jetzt auch so etwas so wie eine Zwangsehen. Und du beschreibst das auch in mehreren Seiten in deinem Buch, was das eigentlich so ein Gefühl ist, wenn man mit Dingen konfrontiert wird von Leuten, wo man denkt, ey, ihr kennt mich, ihr kennt meine Familie. Und wie könnt ihr mir überhaupt diese Frage stellen? Also nur, weil ihr das jetzt mal irgendwo gelesen habt, das auf mich irgendwie zu projizieren. Und dann habe ich mich halt angefangen, mit der Materie zu beschäftigen und bin dann nach dem Studium, hatte ich die Möglichkeit, bei dem damaligen Integrationsminister Armin Laschet, das erste Integrationsministerium, zu arbeiten, wo ich dachte, okay, du hast dich jetzt so wissenschaftlich, aus wissenschaftlicher Perspektive mit diesem Thema beschäftigt, dann machst du das jetzt auch politisch. Und dieser Wechsel quasi in die politische Verwaltung, zwar in einem Ministerium, das hat dazu beigetragen, dass der Funke übergesprungen ist und wo ich gesagt habe, okay, dann trete ich jetzt einer Partei bei, war bei mir eben die CDU und versuche dieses Thema auch innerhalb der Partei zu besetzen und ja in die richtige Bahn zu lenken. War aber jetzt wirklich nicht irgendwie so der entscheidende Moment, sondern eine Erfahrung, die mich schon für mein Leben geprägt hat, enttäuscht hat, wütend gemacht hat, traurig gemacht hat, ganz viele Fragezeichen hinterlassen hat, wo ich sagte, okay, da muss jetzt einiges klargestellt werden. Und ich glaube, genau das Ähnliche hast du ja auch mit deinem Buch vor, das eine oder andere gerade zu rücken vielleicht auch einfach mal zu übersetzen, wie bestimmte Dinge eigentlich ankommen.
Ja, absolut. Und ich hoffe natürlich, also der Titel Jalla Deutschland, wir müssen reden. Betonung liegt auch einfach auf Reden, dass wir einfach mehr miteinander sprechen müssen, mehr miteinander kommunizieren. Was mich halt auch interessiert, wir haben jetzt vor kurzem heftige Debatten zur Silvesternacht in Berlin geführt. Auch aus der Mitte der CDU gab es Stimmen, die klar den Bezug zur Migration hergestellt haben. Diese Vornamendebatte ist daraus entstanden. Ja, nun gehören solche Debatten irgendwie immer dazu. Also man hat das Gefühl, Dinge wiederholen sich. Aber auch wenn das sozusagen Stimmen aus der Union sind, sind das ja vereinzelte Stimmen. Also ich finde auch da so zu pauschalisieren total schwer. Ich kenne dich jetzt aus deiner Arbeit und deshalb würde mich total interessieren, wie hast du auf diese Silvesternacht und auf die Ereignisse der Silvesternacht geblickt und auch auf die Debatten, die dann im Nachgang daraus entstanden sind?
Also ich habe mir ehrlicherweise von Anfang an eines gewünscht. Wir hatten ja, und das beschreibst du ja auch in deinem Buch, wir hatten ja ein ähnliches, oder gar nicht war, das kannst du, glaube ich, gar nicht miteinander vergleichen, ein Ereignis in Köln zur Silvesternacht, was ja auch nochmal die ganze Nation in Wallung gebracht hat. Und wir haben es tatsächlich, finde ich, als CDU in Nordrhein-Westfalen geschafft, dieses Thema aufzugreifen, ja, zu thematisieren, zu debattieren, ohne daraus eine migrationspolitische Geschichte zu machen. Sondern wir haben gesagt, da ist in der Einsatzplanung vieles falsch gelaufen, die Polizei wurde nicht entsprechend ausgestattet, ne? Vieles wurde versucht, auch danach im Nachhinein zu vertuschen, was einfach aus sicherheitspolitischer Perspektive falsch gelaufen ist. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, dass zu einer Debatte hat der Staat zu Staat versagt oder nicht zu machen. Wir haben nur gedacht, hoffentlich gelingt uns das auf Bundesebene auch. Und das ist, glaube ich, bei einigen mehr oder weniger passiert, sage ich jetzt mal ganz, ganz vorsichtig. Ja, ich meine, wir beide wissen, wenn du tiefer gräbst, hat das vielleicht kulturelle Hintergründe im Sinne von Machoismus. So, aber ich habe auch die ganze Zeit gesagt, respektlos gegenüber Einsatzkräften, gegenüber Rettungsdiensten oder der Polizei zu sein, die anzuspucken, anzugreifen, zu beleidigen. Ich kenne eigentlich überhaupt keine Kultur, keine einzige Kultur, wo das erlaubt sein soll, wo das gebilligt wird oder sonst etwas.
Absolut.
Und deshalb lass uns doch daraus versuchen, eher eine Frage zu machen oder eher eine Debatte zu machen. Ist das eigentlich gescheiterte Sozialisation? Und wenn ja, warum ist das, statt eine gescheiterte Integration? Weil wir wissen, das war zumindest bei mir so, bei dir wird das ähnlich gewesen sein, bei mir haben sich nach dieser Silvesternacht ganz viele Migranten oder Menschen mit Migrationsgeschichte gemeldet, die sich tierisch über diese Bilder aufgeregt haben,
Absolut.
Über diese Chaoten aufgeregt haben, die sogar gesagt haben, was suchen die hier, könnt ihr die nicht abschieben? Also aus den Communities selbst. So richtig hart gefordert. So, wer sich so daneben verhält, der darf in diesem Land nicht bleiben. So, so dieses Verhalten macht unseren Ruf kaputt. So, und ich gehe hier einer Arbeit nach oder sonst etwas. Und ich habe mich auch mit der Integrationsbeauftragten in Neukölln diesbezüglich ausgetauscht, die auch sagt, die Leute, die sich darüber am meisten aufregen, sind hier die Unternehmer, selbst alle mit Migrationsgeschichte, die sagen, diese Idioten machen hier den ganzen Ruf kaputt und so, dass sich hier keiner mehr reintraut, machen mein Geschäft kaputt, sperrt die alle ein oder schiebt die ab. Also da kam diese Forderung von denen. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, hier deutlich zu machen, da ist was schiefgelaufen. Und wir müssen auch mit voller Härte an diese Chaoten reingehen, weil mal ganz ehrlich, wer kommt auf die Idee, mit Böllern auf die Polizei zu schießen? Also ich meine, wie durch muss man eigentlich sein? Aber ist das tatsächlich eine Frage der Integration oder tatsächlich der gescheiterten Sozialisation?
Absolut.
Und des Mangels an Respekt und Anstand?
Ja, ich meine,
unsere Eltern, die der deutschen Sprache jetzt nicht unbedingt mächtig waren, die hätten denen was erzählt, die Bücher gelesen.
Ja.
Obwohl sie eben vielleicht sprachlich und auch manchmal auch kulturell nie in diesem Land angekommen sind, so aufgrund ihres Alters, aufgrund ihrer Lebensrealität, man war zu sehr mit Arbeiten alles beschäftigt und konnte da jetzt nicht unbedingt, glaube ich, die großartigen Freundschaften in die deutsche Community oder in die deutsche Gesellschaft reingründen. Und trotzdem hätten die so etwas nie gemacht.
Ja, absolut.
Das Differenzieren, das war mir schon wichtig. Und wenn ich gefragt wurde, habe ich das zumindest auch so wiedergegeben.
Ja, ich fand es halt immer so, also ich konnte auch zu vielem Abstand gewinnen, aber als dann sozusagen die Vornamendebatte losging und wir haben den Fokus auf die Vornamen eher gerichtet als auf den deutschen Pass, wo ich mich natürlich dann selbst gefragt habe, was nützt mir eigentlich dieser deutsche Pass? Also man schafft es immer nur begrenzt, das sich trotzdem zu distanzieren. Und gleichzeitig kam mir ein Gedanke, weil ich war voller Euphorie über das Chancenaufenthaltsrecht, was jetzt in Kraft getreten ist. Und als ich von dem Gesetz gehört habe, sage ich ganz ehrlich, habe ich an dich gedacht und ich habe auch an Joachim Stamp gedacht. Ich habe an euch gedacht, weil ich mich daran erinnere, wie hier in NRW eigentlich immer super wichtig war, flächendeckend gute Angebote für alle zu schaffen. Alle Migrantinnen, Geflüchtete, egal was wir für eine Art Ausdrucksweise wählen. Und gerade weil dieses Chancenaufenthaltsrecht ja nun mal auch Möglichkeiten bietet für diejenigen, die in dieser Kettenduldung verwahren. Aber die Haltung zu diesem Gesetz spaltet sich. Es gibt Leute, die finden es super gut, es gibt Leute, die finden das überhaupt gar nicht gut. Mich würde interessieren, siehst du in diesem Gesetz tatsächlich auch wirklich realistische Chancen, wie das Gesetz auch sagt?
Ja, tue ich. Deshalb habe ich ja auch nicht gegen das Gesetz gestimmt, mit einigen anderen aus der Fraktion, weil ich da auch gesagt habe, weil du es jetzt auch gerade angesprochen hast, ich habe die letzten 4,5 Jahre als Staatssekretärin eigentlich genau dafür gekämpft. Wir nicht alleine, ich gemeinsam mit dem Minister, aber auch mit unserem Ministerpräsidenten Armin Laschet, dass diese Kettenduldungen aufgehoben werden und dass Menschen einfach eine Perspektive in diesem Land bekommen, weil wir viele von denen, und das Gesetz hat ja einen klaren Stichtag und sagt, mindestens 5 Jahre hier gelebt haben, so, und nicht straffällig geworden sein, eben auch ein wichtiger Punkt. So, und sobald diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind, wo ich auch sagte, machen wir uns nichts vor, für die Rückführung, für die Abschiebung sind die Länder zuständig. Und ich weiß, wie schwer das ist. Und jemand, den du aus diversen Gründen 5 Jahre nicht abgeschoben bekommen hast, den wirst du auch die nächsten Jahre nicht abgeschoben bekommen. Und das ist keine Kapitulation des Rechtsstaates, sondern da einen pragmatischen Umgang auch zutage zu legen und zu sagen, okay, dann geben wir dir jetzt eine Chance, wo du arbeiten gehen kannst, deinen Sprachnachweis vorlegen kannst, und auch zur Klärung deiner Identität beiträgst, dann kriegst du hier wirklich eine Chance anzukommen, eine Perspektive. Finde ich politisch wie menschlich den absolut richtigen Schritt. Das Gesetz hat auch Schwächen, sage ich auch ganz offen, was die Verkürzung der Voraufenthaltszeit betrifft, wenn du bedenkst, dass ein Asylantrag in der Regel 2 bis 3 Jahre dauert, bis darüber entschieden wurde. Und man kürzt diese Zeit jetzt so, dass am Ende eigentlich nur das übrig bleibt, dass man sagt, ich muss irgendwie noch ein halbes Jahr überbrücken und dann kriege ich automatisch meine Anerkennung, ist, glaube ich, auch nicht das richtige Zeichen. Deshalb war es eben die Enthaltung. Aber diesen Teil, den du jetzt gerade auch angesprochen hast, Menschen, die in Kettenduldungen leben, hier einfach mal eine Chance und eine Perspektive zu geben, sie auch somit aus dem System rauszuholen, aus dem Transfersystem rauszuholen, weil ich meine, machen wir uns nichts vor. Natürlich ist das auch ein sicherheitspolitischer Aspekt. So, ja. Das war jetzt nicht eins meiner Hauptgründe, aber das war auch etwas, was ich jetzt den Innenpolitikern, die das vielleicht nicht so gut fanden, gesagt habe. Was passiert mit einem Menschen, der nicht arbeiten will? Über Jahre hinweg in diesem Land. Was passiert mit dem? Irgendwann geht er zum Sicherheitspolitiker.
Ja.
So,
absolut.
Mein Vater hat immer gesagt, die Menschen, die arbeiten gehen, kommen am wenigsten auf dumme Gedanken. Und ich glaube sehr stark dran. Deshalb also wirklich Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen und einer der Hauptgründe, wieso sie nicht abgeschoben werden können, das vielleicht jetzt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das vielleicht etwas sehr aus der rechtsstaatlichen Perspektive sehen, denen sei gesagt, die meisten werden nicht abgeschoben, nicht weil der deutsche Staat von sagt, sondern weil die Herkunftsländer nicht mit. Deutscher oder ein Rechtsstaat, wie wir das in Deutschland nun mal sind, kann auch niemanden irgendwo hinschieben, wenn das Herkunftsland die Person nicht annimmt. Also diese Person hängt mehr oder weniger in der Luft. Und dazu sagen, da blicken wir der Realität ins Auge und geben Menschen eine Chance, hier anzukommen, auf eigenen Beinen zu stehen, halte ich nach wie vor so.
Ja, also ich denke auch, dass es da sozusagen eine Win-Win-Situation ist, da wirklich auch nochmal den Fokus auf diese Menschen zu richten. Und ja, das Thema Ausweisung ist in der Tat auch ein Problem aufgrund der ewigen Geschichte, Identitätsklärung, Passbeschaffung. Das kann man sich so in der Praxis gar nicht vorstellen. Dann habe ich viele Jahre in der Ausländerbehörde gearbeitet. Ich weiß, wie es ist, wirklich an der Front zu sein und sich damit rumzuschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist eine echte Herausforderung. Ich habe mit vielen Leuten aus der Community gesprochen, habe aber auch so mit Multiplikatoren gesprochen und die haben eine Befürchtung, die ich auch nachvollziehen kann. Und zwar hat man so ein bisschen die Angst, weil wir uns ja auf diese Zielgruppe fokussieren, inwieweit die Ausländerbehörden auch tatsächlich mitspielen bei der Umsetzung. Das ist irgendwie, das sind irgendwie Bedenken. Ich habe an ein Interview von dir gedacht, als du gesagt hast, dein Vater hatte Angst vor der Ausländerbehörde und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich mich total wiedergefunden habe und ich habe auch wenn ich meinen Vater beobachtet habe, natürlich mit Anzug und der war immer super angespannt. Glaubst du denn, dass jetzt die von früher bis jetzt die Haltung in den Ausländerbehörden oder die Ausländerbehörden im Allgemeinen sich doch schon zum Positiven verwandelt haben, sodass man der Community die Ängste auch nehmen kann?
Also ich glaube schon, dass sich vieles in den letzten Jahren getan hat. Wir haben ja 88 Ausländerbehörden in Nordrhein-Westfalen und wir haben mit Joachim Stamp als Minister in unserer Zeit im Integrationsministerium wirklich mal alle eingeladen. Also so nicht alle gemeinsam, sondern in 2 Wochen im Sommer haben wir uns dafür die Zeit genommen und jeden Tag 5 Ausländerbehörden eingeladen. Mhm. Und das 2-mal hintereinander, diese 2 Wochen. Und das war wirklich sehr, sehr wertvoll, weil du auch die Perspektive der Ausländerbehörden bekommst. Und du hast ja selbst in einer gearbeitet. Und ich glaube, in den ganzen letzten Jahren ist der Druck auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ausländerbehörden auch extrem gestiegen. Das sind Sachbearbeiterinnen oder Sachbearbeiter in der Regel, müssen aber Kenntnisse eines Volljuristen vorweisen zum Teil.
Ein sehr komplexes Gesetz, ja.
Genau, weil das Gesetz immer komplexer und immer noch eine Schippe braucht. Und das hat jetzt überhaupt nicht, also nicht falsch verstehen bitte, überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise soll das jetzt eine Kritik an Sachbearbeiter sein. Nur ein Sachbearbeiter hat einen Gehaltsplatz als Volljurist. Ja. So, wenn du da als Sachbearbeiter aber sitzt und quasi das Wissen eines Volljuristen haben musst,
richtig,
und zum Teil mit einem Klientel zu tun hast, das auch nicht immer einfach ist. Also nicht jeder tritt da mit Anzug auf, wie dein Vater oder mein Vater beispielsweise. Da ist bei manchen eben auch eine andere Haltung, die da zutage gelegt wird. Und dann dafür am Ende des Monats das Geld bekommst, was du als Sachbearbeiter bekommst, sagst du auch, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr. Und deshalb ist ja die Ausländerbehörde eine der Behörden auf kommunaler Ebene, wo es sehr schwierig ist, Personal zu finden.
Absolut. Also
keiner. So, und das ist, glaube ich, wenn du das alles zusammenrechnest, ist die Bereitschaft, in der Ausländerbehörde zu arbeiten, nicht besonders groß. Die Motivation ist nicht besonders stark. Wir haben versucht, mit Supervisionen, auch mit finanziellen Möglichkeiten, Personalaufstockung in Nordrhein-Westfalen, das ein bisschen zu ändern. Es ist aber nicht einfach. Natürlich, ich meine, in jeder Behörde wirst du mal besser, mal schlechter behandelt, unabhängig von deiner Migrationsgeschichte. Es gibt Ausländerbehörden, die haben einen ganz guten Ruf. Das ist jetzt bei uns die in Köln beispielsweise, wo es eigentlich wenig Beschwerden gibt. Und es gibt Ausländerbehörden, die haben einen etwas restriktiveren Kurs. Also insofern würde ich sagen, dass es die Erfahrung tatsächlich auf beiden Seiten gibt. Einmal, wie schwer das Arbeiten eigentlich in der Ausländerbehörde über die Jahre hinweg geworden ist, dass wir immer wenig Menschen finden, die auf gut Deutsch Bock darauf haben. Und auf der anderen Seite eben auch Menschen, die zur Ausländerbehörde gehen und Angst haben, was eigentlich nie sein darf, oder eben sich nicht anständig genug behandelt fühlen. Aber wir haben unter diesen Menschen auch jene, die sich einfach auch nicht anständig verhalten. Und das alles muss man, glaube ich, wenn man über die Ausländerbehörden spricht, muss man, glaube ich, alle 3 Faktoren einfach gleichermaßen im Blick.
Ja, das ist nochmal ganz wichtig, dass du alle diese Faktoren ansprichst. Klar, es geht um enorme Überlastung, das sehen wir. Es sind Bearbeitungsrückstände, die enorm sind. Wir haben teilweise die Situation, dass viele Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis rumlaufen. Sie kriegen keinen Termin, sie kriegen keinen Sachbearbeiter. Und gleichzeitig ist es natürlich, gibt es ein Problem, über das muss man auch ganz offen sprechen, das Thema Haltung in den Ausländerbehörden. Und so entstehen natürlich auch Ängste. Aber jetzt bist du sehr tief in der Thematik und ich kenne mich aus, weil ich dort einfach viele Jahre mitgearbeitet habe. Ich versuche natürlich auch in den Gesprächen immer ein bisschen Ängste zu nehmen, aber die Strukturen sind halt insgesamt tatsächlich schwierig. Ich hoffe, dass wir da insgesamt auch als Verwaltung besser werden. Wir kommen zur letzten Frage. Ja. Man hat jetzt irgendwie zurzeit das Gefühl, wir sind in Krisenzeiten. Also einmal natürlich der Ukraine-Krieg, der ganz viel mit uns macht. Viele Menschen sind hoffnungslos, ängstlich, nachdenklich, depressiv teilweise. Woher schöpfst du deine Kraft? Was tust du, damit es dir gut geht? Wo findest du deine Motivation? Was kannst du vielleicht den Hörerinnen und Hörern da draußen auch mitgeben?
Naja, allen voran ist das natürlich die Familie und enge Freunde, wo man die Kraft schöpft. Aber ich glaube, wir Deutschen haben auch ein bisschen den Hang dazu, vieles schlechter zu sehen, das Glas in der Regel eher halb leer zu sehen als halb voll. Und ja, wir befinden uns in schwierigen Zeiten, aber wie ich sage, nicht wir sind im Krieg, die Ukraine ist im Krieg. Und man hat manchmal das Gefühl, wenn man Ukrainerinnen sprechen hört, dass sie viel hoffnungsvoller sind, als wir das sind. Also insofern reden wir uns da, glaube ich, auch immer ein paar Dinge schlecht. Und ich würde mich jetzt nicht als Grundoptimistin bezeichnen, sicherlich nicht. Aber wenn es so in Momenten, wo man denkt, ach, gerade alles ganz schlimm, also jetzt was die Gesamtlage betrifft oder weil es einem persönlich in einem Moment nicht gut geht, weil man einen schlechten Tag hatte oder so, dann ist das in der Regel wirklich mein Mann, wenn ich nicht zu Hause bin, sondern jetzt wie heute auch in Berlin, ich zum Hörer greife und es eigentlich danach immer besser geht. Also insofern ist es vor allem wirklich der engste Kreis, die Familie. Ich rufe auch meine Nichten an oder meinen Neffen. Wenn man weiß, da gibt es jemanden, der dich immer auffängt, egal was ist, dann ist das schon ganz, ganz viel wert. Und wenn gar nichts, also das hat gar nicht funktioniert, wenn es manchmal auch gar nicht anders geht, wo man sagt, ich möchte jetzt eigentlich auch gar nicht darüber sprechen, dann gehe ich eine Runde joggen. Das tut gut.
Okay, das hast du sehr schön gesagt. Liebe Sarah, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du hast unheimlich viel zu tun, hast dir trotzdem den Raum geschaffen, damit wir beide heute über wichtige Themen sprechen können. Ich wünsche dir weiterhin für deine super wichtige Arbeit ganz, ganz viel Erfolg.
Dankeschön. Danke. Ich mache jetzt noch kurz ein Werbeblock, wenn ich darf. Ich habe dein Buch die letzten Tage gelesen und ich glaube, für jeden, der vielleicht jetzt nicht unbedingt unsere Erfahrungen teilt, als Mensch mit Migrationsgeschichte, also wo ich mir bei einigen, also an vielen Stellen habe ich immer gedacht, das hättest du genauso schreiben können, weil die Erfahrung sehr ja doch schön. Sehr identisch ist, genau. Also insofern, jeder, der mal ein bisschen mehr über Menschen mit Migrationsgeschichte erfahren möchte, gerne dieses Buch. Und was ich ganz, ganz witzig fand, da habe ich drüber gelacht. Das wäre auch nochmal so ein Ding, wo man sagt, eigentlich müsstest du das öfter machen, um den Kopf frei zu kriegen. Ich habe als Kind auch super gerne Gummitwist gespielt. Und du ja anscheinend auch. Ja, und ja. Manchmal sehne ich mich nach diesen Tagen, einfach Volleyball oder Gummitwist auf der Straße gespielt zu haben. Weil wenn ich meine Mama besuche und somit auch meine alte Straße, wo ich groß geworden bin, da gibt es keine Kinder mehr, die spielen. Nicht, weil es keine Kinder gibt, sondern wenn man eher mit Computerspielen oder sonst etwas beschäftigt ist. Und das war schon eine verdammt gute Kindheit, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet. Ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte und ganz viel weiterhin Erfolg.
Ich danke dir. Bis bald, liebe Sarah. Alles Gute.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Das war die vierte Folge des Podcasts Jalla Deutschland, wir müssen reden mit Zuhd Lamrobal und Sarah Güler. Das gleichnamige Buch könnt ihr in allen Buchhandlungen sowie auf dietz-verlag.de bestellen. Vorschläge für weitere GesprächspartnerInnen für Zuhd Lamrobal könnt ihr gerne an info@dietz-verlag.de schicken. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.